In unserem letzten Beitrag geht es um den Mädchen- und Damenfußball. Auch hier gibt es mittlerweile viele Förderprogramme und ein wachsendes Interesse. Also haben wir zwei sehr spannende Gesprächsteilnehmer für unseren Podcast eingeladen.
Und so begrüßen wir als Vertreter für den Breitensport Herrn Enrico Mjachka, Trainer beim SV Bad Tölz, und für den Leistungssport Frau Janne Minarski vom FC Bayern München. Danke für Ihr Kommen.
Stellen Sie sich doch einmal kurz vor und verraten Sie uns, in welcher Funktion Sie bei Ihrem jeweiligen Verein tätig sind.
Ja, genau. Also mein Name ist Janne Minarski. Ich darf seit August beim FC Bayern München tätig sein. In meiner Hauptfunktion als Schulkoordinatorin im Jungsbereich. Das heißt, ich kümmere mich quasi darum, dass die Jungs alle in die Schule gehen, habe einen Überblick über die Noten und darf aber seit dem 1. Dezember auch die U17-Juniorinnen im Teammanagement begleiten.
Und ich bin Enrico Mjachka, bin beim SV Bad Tölz beschäftigt, beziehungsweise als Trainer tätig. Gleichzeitig auch noch Schriftführer, und was ganz besonders wichtig ist, ich bin der Verantwortliche für den Frauen- und Mädchenfußball in der kompletten Isar-Winkler-Region.
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede zum Training und zur Mitarbeit zwischen Jungen und Mädchen?
Also für mich, ich habe nie Jungs trainiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer Mädels im Training, habe natürlich aber bei uns, wo ich vorher im Verein gewesen bin, in Jena, durch die enge Zusammenarbeit mit den Jungs zumindest auch viel mitbekommen, wie das dort lief. Ich glaube, dass es zum einen ein Unterschied von den körperlichen Voraussetzungen ist. Ne? Also die Mädels spielen dann doch eher einen technischen Fußball, auch wenn es nach und nach immer körperlicher wird. Aber das wäre für mich, glaube ich, so einer der größten Unterschiede, dass einfach die körperlichen Voraussetzungen andere sind. Aber was ich auch finde, was ein großer Unterschied ist, ich finde, Mädels lernen unfassbar schnell, sind sehr, sehr wissbegierig, fragen immer noch mal nach, wollen alles ganz genau wissen, sind super interessiert. Und es macht einfach für mich ganz, ganz viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil du immer das Gefühl hast, sie wollen was lernen, sie wollen weiterkommen, sie wollen besser werden. Und das ist richtig cool.
Genau, das kann ich auch nur bestätigen. Tatsächlich ist es so, für mich zumindest, dass es mir als Trainer viel mehr Spaß macht, mit Mädchen zu arbeiten. Ab einem bestimmten Alter sind Jungs der Meinung, dass sie schon alles können, sehr viele zumindest davon, und das auch sehr gern nach außen transportieren. Für mich ist es aber auch tatsächlich so, dass die Mädchen sich dann bei uns, um den Unterschied noch ein bisschen hervorzuheben, hauptsächlich zum Fußball treffen, um dann andere Mädchen zu treffen, ihre Freundinnen hauptsächlich, mit denen sie ihren Sport genießen können. Dann ist es auch tatsächlich so, dass sie weniger wehleidig sind auf dem Fußballfeld. Das wird weniger trainiert. Also sie lassen sich nicht bei jeder kleinsten Berührung fallen und sind dann plötzlich verletzt. Sie stehen relativ schnell wieder auf, selbst wenn es eine etwas härtere Verletzung ist, und lassen sich es kaum anmerken.
Wie hat sich Corona auf den Mädchenfußball ausgewirkt?
Am Anfang habe ich schon gemerkt, dass Corona schon auch dazu geführt hat, dass durch die lange Zeit, in der einfach kein Sport möglich gewesen ist, als Mannschaft zusammen, dass viele Mädels auch dann gesagt haben, okay, sie haben jetzt nicht mehr so die Lust da drauf und das einfach so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber weniger stark, als das vielleicht Experten vermutet hätten vorher.
Genau, also bei uns ist die Geschichte, dass wir festgestellt haben, dass es weniger Verbindlichkeiten gibt auf einmal. Die Eltern ziehen die Kinder öfter mal vom Fußball weg. Die Kinder haben nicht mehr so wirklich das Interesse, den Vereinssport zu machen, wo vorher noch ein größerer Zulauf war, sind plötzlich die Zuläufe zurückgegangen. Und man sagt sich eher, bevor ich jetzt in einem Verein jedes Mal etwas tun muss, mache ich lieber das, was ich möchte. Das heißt, Zusagen zu Spielen, Trainings und so weiter sind geringer geworden. Dann zusätzlich ist bei uns auch aufgefallen, dass einige durch Langzeitfolgen komplett weggebrochen sind, häufiger krank geworden sind oder jetzt auch häufiger krank werden. Jetzt vor allem ist wieder eine neue Welle, wo immer mehr Mädchen auch häufiger hintereinander plötzlich krank werden und dann dadurch plötzlich nicht mehr kommen, auch dauerhaft nicht mehr kommen.
Ja, also das hat es im Leistungssportbereich eben auch so gegeben. Gerade die Folgen von Long-Covid sind, glaube ich, heutzutage auch noch spürbar. Und das schränkt schon die ein oder andere Spielerin mehr ein, als vielleicht jemand, der nicht erkrankt war in der Zeit. Ja.
Auf welche Weise werden junge Spielerinnen neu gewonnen und wie gestaltet sich dabei die Zusammenarbeit von großen und kleinen Vereinen?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, weil das ist sehr regionsabhängig. Ich kenne das, wie gesagt, aus einem relativ kleinen Bundesland, weil Thüringen ist ja maximal halb so groß wie Bayern. Und da zentriert sich das alles sehr stark über die Verbandsarbeit. Also jedes Bundesland hat ja ein oder mehrere Landesverbände, in denen die Vereine organisiert sind. Und in Thüringen ist es der Thüringer Fußballverband, in Bayern ist es zum Beispiel der Bayerische Fußballverband. Und die haben natürlich auch die Verantwortung, sowohl im Breitensport als auch im Leistungssport entsprechend Akquise zu betreiben und Sichtungen zum Beispiel zu veranstalten. Aber was auch ganz, ganz wichtig immer ist, sind Schulprojekte. Also es gibt ja ganz viele Schulen, die AGs für Mädelsfußball anbieten. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir darüber ganz, ganz viele Mädels für den Sport begeistern können und dass wir darüber auch viele Mädels dazugewinnen. Und dann brauchst du natürlich eine gewisse Breite, damit sich auch eine Spitze entwickeln kann. Und ohne die Schulen, die da sehr aktiv auch mit sind, würde es eigentlich gar nicht möglich sein. Natürlich hilft es auch sehr stark, wenn es einfach eine Präsenz im Fernsehen gibt, in Social Media gibt, auf Kanälen gibt, die heutzutage genutzt werden von den Mädels. Wenn einfach auch die Leute nahbar sind. Ja? Also wenn man seine Vorbilder sieht und dann sagt, hey, die ist cool, ich möchte genauso sein, das zieht auf jeden Fall auch immer Mädels zum Fußball.
Genau, so einfach ist es bei uns natürlich nicht, zu neuen Spielerinnen zu kommen. Bei uns ist tatsächlich das Thema Flyer, Social Media, Mundpropaganda und solche Geschichten das Wichtigste. Denn nur durch Kaltakquise, wie man das ja im Business-Bereich nennt heutzutage, möglich neue Mitglieder zu gewinnen. Das heißt, ich als Trainer habe die Aufgabe, Mädchen anzusprechen, die ich irgendwo am Spielfeldrand sehe, weil die beispielsweise bei ihrem Bruder gerade zuschauen oder sonst irgendwie in der Richtung, die sind gerade bei irgendeinem Fußballspiel, wurden von den Eltern mitgeschleift und fangen dann an, untereinander ein bisschen mit dem Ball hin und her zu spielen oder zu dandeln, dann wäre ich dumm, wenn ich nicht direkt auf sie zuginge und sie ansprechen würde, ob sie denn nicht mal zu einem Probetraining vorbeikommen möchten. Also das sind so diese wichtigsten Mittel. Zusätzlich habe ich mir mittlerweile auf die Fahne geschrieben, bei Veranstaltungen wie bei uns hier in Bad Tölz, da ist es ja so, dass jeden Monat ein Innenstadtfreitag stattfindet. Also da hatte man beispielsweise einmal das Thema Olympia oder auch Weltmeisterschaft, dass ich da von unserem Mädchenfußball einen Stand gemacht habe, wo sich jeder informieren konnte. Und lauter solche Maßnahmen, die dann eben helfen, neue Mädchen zu gewinnen. Gleichzeitig tauschen wir uns natürlich mit anderen Vereinen aus, wie viele Mädchen die haben. Denn in der Regel sind viele Vereine dabei, die keine eigene Mädchenmannschaft haben. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Mädchen dann ab einem bestimmten Alter, du hast es ja vorhin angesprochen, nicht mehr bei den Jungs dabei sein können oder wollen. Und genau solche Mädchen sind natürlich interessant für uns, weil wir dann sagen, bevor du ganz aufhörst, kommst du bitte zu uns zur Mädchenmannschaft.
Genau, der Leistungssport profitiert unfassbar davon, von genau solcher Arbeit, die im Breitensport einfach geleistet wird. Weil ohne dass die Breitensportvereine losgehen würden und die Mädels akquirieren würden, auf zum Beispiel auch so eine Art und Weise, würden natürlich wir die Spielerinnen im Leistungssport gar nicht in der Masse bekommen, wie es jetzt einfach der Fall aktuell ist. Ne? Weil Leistungssport geht nicht los und spricht auf der Straße die Mädels an oder am Spielfeldrand die Mädels an, sondern die sind dann meistens schon im Verein organisiert. Entweder spielen sie in der Jungsmannschaft oder sind in der Mädelsmannschaft schon mit dabei. Und dann wirst du halt über Landesauswahlen zum Beispiel, über Sichtungsmaßnahmen auf diese Spielerin aufmerksam und hast quasi den Luxus, das abschöpfen zu dürfen. Ne? Diese Arbeit, die vorher ganz, ganz toll geleistet wird. Ne? Also ohne das hätten wir auch keine Chance.
Wie werden begabte Spielerinnen gefördert und was geschieht mit denen, die dem Druck im Leistungssport nicht auf Dauer standhalten oder verletzungsbedingt längere Zeit ausfallen müssen?
Also ich glaube, auch da gibt es wieder Unterschiede in den Landesverbänden, welche Maßnahmen sie ergreifen zur Talentförderung. Jedes Bundesland hat ziemlich an der Spitze Elite-Schulen des Fußballs. Das gibt es, ich glaube, in ganz Deutschland. Es gibt natürlich mehr für Jungs als für Mädels, aber mittlerweile gibt es auch einige, also die Schulen quasi für beides den Titel Elite-Schule des Fußballs tragen. Das ist natürlich schon so die Spitze der Talentförderung, aber darunter gibt es natürlich Regionalauswahlen, Landesauswahlen, Stützpunkte. Also ist ja so, dass talentierte Spieler auch bei den Jungs noch zusätzlich Sondertraining bekommen, was über den Landesverband oder sogar den DFB, glaube ich, organisiert wird. Und das sind die Stützpunkte. Und da werden die drüber gefördert. Dann Landesauswahlmaßnahmen, wo Lehrgänge stattfinden, bis hin zu DFB-Einladungen. Also die besten Mädels aus den Landesverbänden werden dann eingeladen vom DFB und werden dort nochmal gesichtet und haben dann die Chance, Nationalmannschaft zu spielen und natürlich auch auf so eine Eliteschule des Sports oder des Fußballs zu gehen.
Ja, und genau um so eine Spielerin geht es auch bei mir tatsächlich. Wir haben in unserem Umfeld eine dieser talentierteren Mädchen gehabt. Die ist mittlerweile als Torhüterin beim Bayerischen Fußballverband, bei der Regionalauswahl und so weiter und sofort dabei. Die wird regelmäßig auf so einer Schule ausgebildet, darf an solchen Lehrgängen teilnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die später nochmal irgendwo treffen werden. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, für mich blutet dann immer das Herz, wenn wir diese Spielerinnen verlieren. Denn über kurz oder lang ist es tatsächlich so, dass die dann auch den Verein wechseln. Und die sind dann wirklich erstmal für uns verloren, auch als wichtiger Teil unserer Mannschaft. Ja, und das ist halt einfach immer schade. Denn andere Vereine werden groß, werden besser und wir werden vermeintlich geschwächt. So empfinden wir das als Trainer halt manchmal. Wir kommen da nicht aus unserer Haut.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also natürlich hat man Herzblut da rein investiert, wenn man diese Spieler ausgebildet hat. Und das schmerzt natürlich, wenn man die dann abgibt. Aber es ist natürlich auch ein Riesenkompliment für die tolle Arbeit, die man geleistet hat. Und im Optimalfall sollte es ja auch theoretisch so laufen, dass man von dem Verein, an dem man die Spieler abgibt, Spielerin abgibt, eine Ausbildungsentschädigung erhält. Das ist nicht so ganz wie im Jungsbereich. Im Jungsbereich kennt man das ja, dass es einen Marktwert gibt von Spielern. Das gibt es bei Mädels in dem Alter jetzt nicht, sondern da gibt es halt diese Ausbildungsentschädigung, wo einfach der DFB sagt, es sollte eine bestimmte Summe, die ist auch vorgegeben, gezahlt werden als ja, Anerkennung für die Vereine, die diese Spielerin ausgebildet haben. Und deswegen kann ich das total verstehen, wenn man sagt, oh, das tut mir schon weh, die zu verlieren, weil klar, das ist bestimmt ein tolles Mädel, aber es ist natürlich auch cool, wenn ihr sagt, ja, wir wissen, die ist so gut und sie soll die Chance bekommen und wir wollen ihr da keine Steine in den Weg legen. Wenn es so funktioniert, ist es natürlich optimal, aber das klappt ja leider nicht immer so. Gell? Also viele Vereine sehen das halt auch dann ein bisschen anders. Aber ich glaube, der zweite Teil deiner Frage ging auch so ein bisschen um Verletzung, ne? Genau, also wenn jetzt jemand sich verletzt, dann heißt das nicht gleich, dass das das Ende der Karriere ist und auch nicht das Ende der Chancen, die sich den Spielerinnen bietet. Heutzutage hat ja jedes Leistungszentrum hat eigentlich ein ziemlich großes Staff-Team, was Physiotherapeuten, Reha-Trainer, Ärzte teilweise auch angeht, einfach da. Und die Spielerinnen werden sehr, sehr gut und sehr, sehr engmaschig betreut, dass sie möglichst schnell und möglichst fit wieder auf den Platz zurückkehren können. Sollte es natürlich mal so sein, und das kann immer wieder passieren leider, dass jemand nicht aus der Verletzung wieder in den aktiven Leistungssport zurückkehren kann, dann muss man natürlich mit der Spielerin rechtzeitig sprechen, mit den Eltern auch meistens rechtzeitig sprechen, was hat sie denn außerhalb des Sportes für Möglichkeiten und wie kann man sie auch dort vielleicht weiter begleiten. Kann sie zum Beispiel eine Traineraufgabe mit übernehmen, wenn es dort Interesse gibt, dass man die dort wieder mit einbindet. Ja, also Ende einer eigenen sportlichen Karriere heißt nicht Ende vom Fußball.
Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken zu dieser Ausbildungsvergütung. Und zwar ist es tatsächlich so, diese Ausbildungsvergütung, die gibt es natürlich, die ist vorgegeben vom DFB beziehungsweise auch von den Landesverbänden. Aber es ist auch so, dass die erst ab einem bestimmten Altersbereich greift. Wir haben das sehr häufig auch im Jungsbereich gehabt. Wir haben schon mehrere erfolgreiche Spieler aus unseren Kadern herausgebracht. Die wurden dann auch in andere Vereine übernommen, wurden dann erfolgreich. Aber diese Vereine standen dann als Ausbildungsvereine drin, weil die dann die Jungs beispielsweise ab dem Ende der E-Jugend zu sich geholt haben. Diese ganze Ausbildungsvergütungsgeschichte ist aber erst ab der C-Jugend üblich. Uns geht es gar nicht darum, diese Ausbildungsvergütung zu haben. Uns geht es mehr um den Spieler an sich. Den Namen des Spielers, wo ist der mal ausgebildet worden? Weil das geht in seiner Vita in der Regel dann nicht mehr hervor. Also wir, die eigentlich eine gute Grundausbildung sehr häufig machen bei Spielern oder auch bei Spielerinnen, werden am Ende nicht dafür belohnt, dass wir uns wirklich so reinknien und uns um die Menschen so kümmern, sondern das sind dann die Vereine, die sowieso schon oftmals besser dastehen. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen schade. Man sollte das vielleicht noch ein bisschen nach unten ziehen, dass zumindest in der Vita das mit auftaucht.
Welche Berufsmöglichkeiten, jetzt vor allem im Sport und im Fußball, gibt es denn für junge Mädchen nach einer aktiven Spielerkarriere?
Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die die Mädels dann gehen. Viele führen ja schon parallel eigentlich zur aktiven Karriere oft noch ein Studium mit durch, einige auch eine Ausbildung. Aber der Sport öffnet natürlich in alle möglichen Richtungen sehr, sehr oft Türen. Ne? Also wenn du ein Gesicht bist, wenn du bekannt bist, hast du wahrscheinlich mehr Chancen noch als jemand, der nicht im aktiven Leistungssport irgendwo mal unterwegs gewesen ist. Das geht natürlich vom, ich möchte den Fußball erhalten bleiben nach meiner Spielerkarriere, zum Beispiel als Trainer, Physiotherapeut, Teammanager, vielleicht auch mal irgendwo in der Leitungsebene im Frauenfußball oder natürlich auch im Männerfußball, das ist ja egal, am Ende des Tages gibt es die Möglichkeiten. Aber natürlich können die auch einen völlig fußballfremden Beruf ergreifen und bekommen dort sicher auch Türen geöffnet oder auch Unterstützung während ihrer aktiven Karriere, wenn sie das schon als Ziel für sich einfach haben.
Und ich glaube auch, dass der Frauenfußball, nachdem er immer noch nicht so attraktiv bezahlt wird wie der Männerfußball, zumindest was den Bundesliga-Bereich anbetrifft, ist es in der Regel sehr unwahrscheinlich, dass ich einen sehr gut bezahlten Job nach meiner Fußballerinnenkarriere haben werde. Also ist es, glaube ich, sehr sinnig, schon während meiner Kinder- und Jugendzeit meine Ausbildung anzugehen, mein Studium auszuwählen, das auch durchzuführen, um danach einen gut bezahlten Beruf zu haben. Denn, wie ich schon sagte, gut bezahlt wird man im Fußball als Frau in der Regel nicht, leider Gottes.
Ja, also da haben wir schon noch eine ziemlich große Diskrepanz zwischen dem Männer- und dem Frauenfußball, auch wenn es natürlich immer weiter professionalisiert wird, was toll ist. Aber natürlich, die meisten Mädels brauchen nach der aktiven Karriere im Sport ein weiteres Standbein, womit sie dann ihren weiteren Lebensunterhalt einfach bestreiten.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Mädchenfußballs?
Oh, ich glaube, dass viele erwarten, dass man sagt, ja, dass sie mal genauso gut bezahlt werden wie die Männer. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel sein kann und soll. Eigentlich finde ich, ich wünsche mir, dass das Ansehen steigt und dass das Interesse weiter steigt. Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten und ich finde es auch vermessen, es zu erwarten, so einen Betrag überhaupt mit Sporttreiben zu verdienen, tatsächlich egal ob Männer oder Frauen oder Fußballer oder eine andere Sportart. Aber ich wünsche mir, dass die Unterstützung steigt, dass das Interesse konstant bleibt und gerne sich auch weiterentwickelt. Und dass die Mädels im Nachwuchsbereich vor allen Dingen die gleichen Optionen und Chancen bekommen wie die Jungs.
Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Vereine, die Mädchen haben, aber keine eigene Mädchenmannschaft haben, sich mehr mit den Vereinen verzahnen, die eine Mädchenmannschaft haben, dass Mädchen höheren Stellenwert genießen, dass wir als unser Verein beispielsweise uns noch mehr etablieren können im Bereich, wo wir jetzt gerade sind und viel mehr Zulauf bekommen, sodass wir irgendwann mal in jeder Altersgruppe eine Mädchenmannschaft haben können. Das muss jetzt nicht unbedingt direkt bei uns beim Verein sein, sondern auch in den nächstgelegenen Vereinen, denn das ist ja auch das Wichtige. Wir haben aktuell extrem weite Fahrwege und Fahrzeiten auf uns zu nehmen, weil es eben so wenige Vereine gibt, die eine Mädchenmannschaft haben. Bei den Jungs fahre ich jetzt ins Nachbardorf, da finde ich den nächsten Verein, der in derselben Liga spielt wie wir. Bei den Mädchen schaut es dann wieder ein bisschen anders aus. Genau, und dann wäre es halt wirklich so wünschenswert, dass auch der Mädchenfußball ein dauerhaftes Aushängeschild für den Fußball werden würde. Das würde ich mir echt wünschen.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und wünschen Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ich sage auch Dankeschön, war ein angenehmes Gespräch.